Ja, ich frage nochmal, ob Kinder da sind, die zum Kindergottesdienst mitgehen wollen. Frau Schünemann wäre bereit dazu. Dann einfach nochmal sich kurz melden. Und sonst können die Kinder natürlich auch in den Kinderraum dann oben mitgehen und da mit dabei sein. Sie alle haben schon gemerkt, oder viele haben es gemerkt bei der Lesung, das war nicht Antje von Laden, sondern das war Kerstin Berger. Die stand hier oben standst du als Antje von Laden. Antje sitzt oben bei dem am Pult, nee, das ist der Fritz. Antje ist jetzt ganz draußen, also wahrscheinlich bei den Ständen schon mit. Und wir merken daran, wie schön das ist, dass so viele verschiedene Leute da sind, die mitarbeiten. Frau Rockstedt, die heute die Orgel spielt, herzlichen Dank dafür, und wo im Kirchsaaldienst viele dabei sind. Sie haben auch gemerkt, wir fangen wieder an mit dem Chor. Es gab heute schon einen Chor, und auch da will ich einfach noch mal sagen, es gibt die Möglichkeit mitzusingen. Ja, die treffen sich immer am Freitag und dürfen sich an Dr. Gerhard wenden. Wer Lust hat und sagt, ich würde gerne mitsingen, mitmachen bei diesen Chorliedern und sich da mit einbringen, das ist natürlich herzlich willkommen, dann auch dabei mitzumachen. Und jetzt hören wir auf die Predigt. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss sagen, über den heutigen Predigttext habe ich noch nie gepredigt, obwohl er schon in der alten Predigttextordnung auch drin war. Ich bin da immer irgendwie dran vorbeigekommen, gerade so. Und habe gedacht, aus den Klageliedern des Jeremia, ja, das hört sich ja schon irgendwie schwierig an. Klagelieder. Und deswegen habe ich gedacht, oh, muss doch mal nachgucken, ob du da jemals schon mal drüber gepredigt hast, und noch nie. Um aber den Kontext zu verstehen, der für heute dran ist, aus den Klageliedern Kapitel 3, möchte ich einige Verse vorher lesen, damit wir das so verstehen können. Sonst denkt man, ach, das hört sich ja gar nicht nach Klageliedern an, was wir heute als Predigttext haben. Ich lese also einige Verse vorher aus Klagelieder 3 vom Anfang. Da heißt es, Jeremia, dieser Prophet, der so viel Elend erlebt hat, der schreibt, ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute seines Grimmes. Gemeint ist Gott. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsrum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Augen zu vor meinem Gebet. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben, ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Das nur einige Verse vorher, damit wir so ein kleines bisschen verstehen, wie so der Ton ist bei den Klageliedern. Hier spiegelt sich nicht das Gefühl von Jeremia wieder. Das könnte ja auch manchmal sein, dass man sich einfach von Gott verlassen fühlt. Nein, hier geht es um eine ganz reale Not. Es geht um die Not des Untergangs in Jerusalem, den Jeremia miterleben musste, obwohl er doch als Prophet berufen war von Gott und erwartete, dass Gott mit ihm ist, wenn er die Botschaft weiter sagt. Das muss doch eigentlich so sein, kann doch gar nicht anders sein. Wenn ich ein Diener Gottes bin, muss es mir doch gut gehen. Nein, merkt Jeremia, überhaupt nicht. Und das ist das, was wir jetzt gehört haben, ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus diesen Klageliedern. Diese Klagen sind kaum auszuhalten, wenn man sie ganz und gar mal wirklich liest. Und es gibt ja auch bei uns Menschen, die immer was zu jammern haben. Wenn es regnet, klagen sie über das schlechte Wetter. Wenn die Sonne scheint, stöhnen sie über die große Hitze. Wenn das Essen bescheiden ist, dann schwärmen sie vom Genuss eines deftigen Rostbratens. Und wenn das Essen reichhaltig ist, dann erinnern sie an die vielen Kalorien, die der Figur schaden und sich irgendwo auf den Hüften festsetzen. Um diese Nörgler geht es hier nicht. Die kennen wir alle, manchmal sind wir selber mit dabei, aber hier geht es um ganz was anderes, ganz andere Beträge, um eine echte, beklagenswerte Not. Das ist ein schönes Wort, ne? Beklagenswert, das ist wert. Das ist so eine unvorstellbare Not, die es wirklich wert ist, dass man darüber klagt. Dass man das nicht einfach übergeht. Es war schlimm, was die Menschen damals erleben mussten. Und da hinein, mitten in diese Klagelieder, in diese Klage des Jeremia, kommt unser Predigtext. Hören Sie den Abschnitt aus Klagelieder 3 von Vers 22 an und dann sitzt auch da wieder ein Stückchen eine Auswahl. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Ihr Lieben, das könnte man eigentlich irgendwo in einem Psalm vermuten, das, was wir jetzt gerade gehört haben. Aber es steht mitten in diesem Buch der Klagelieder, so am Ende hin. Jeremia klagt viel und er klagt stark und heftig. Seine Klage macht vor Gott nicht Halt, obwohl sie sich nicht gegen Gott wendet, aber an ihn wendet und ihm klagt, wie fremd er ihm geworden ist. Jeremia hat den Eindruck, dass Gott auf ihn einschlägt und dass er die Zielscheibe des Zornes Gottes geworden ist. Es kommt ihm so vor, dass Gott für ihn ist wie so ein wilder Bär, so heißt das da, oder ein starker Löwe, die ihm auflauern. Er hat den Eindruck, dass Gott ihn gar nicht mehr hört, sondern die Ohren vor seinem Gebet verstopft, sich zuhält, so hieß es da am Anfang. Und dann fragt man sich ja unwillkürlich, ist das richtig? Darf man so vor Gott klagen? Ist das ein gläubiger Mensch? Oder vielleicht doch ein ganz Ungläubiger? Steht in der Bibel. Von einem Propheten, die ja hochgeachtet sind im Alten Testament und auch im Neuen Testament ja dargestellt werden als Boten Gottes. Das sind Propheten. Offenbar ist Klage erlaubt. Die Auffassung, dass die Klage keinen Platz im Leben der Gläubigen habe, sondern alles, was geschieht und erlebt wird, dankbar anzunehmen sei, wird in der Bibel nicht geteilt. Manchmal denken wir das, manchmal sind so ganz besonders fromme, sagen, nein, Klage darf gar nicht vorkommen in unserem Leben. Offensichtlich stimmt das nicht in der Bibel, jedenfalls kommt es vor. Bei den Klagenliedern des Jeremia, da stoßen wir auf eine andere Form der Klage. Das ist kein Jammern über alles und jedes. Es ist auch kein Klagen vor Menschen, sondern der Klagende betet. Der klagende Prophet schüttet sein Herz vor Gott aus. Er sagt ihm seine ganze Not. Und damit sind wir bei dem ersten Gedanken, den ich heute Morgen gerne von diesem Bibeltext her deutlich machen möchte. Das erste, Klage zulassen. Klagen haben ja eine ganz große Gefahr, nämlich die Gefahr, dass man sich auf die Not fixiert und dass diese Not sich immer größer ausbreitet, immer stärker wird, sich festfrisst in uns und dass dabei und dadurch eine innere Blockade gegen jede Veränderung und gegen jeden hilfreichen Zuspruch entsteht. Achten wir mal darauf, wie Jeremia klagt. Auch bei ihm ist sein Inneres, ja, fast möchte man sagen, wie ein Gefängnis, aus dem er fast nicht mehr herauszukommen scheint. Da sitzt er fest, da klagt er sich fest. Eine Mauer baut sich auf, Man hat den Eindruck, sozusagen Stein für Stein, immer so ein Stück höher. Und wenn man da nicht aufpasst, dann mauert man sich ganz und gar ein. Und dann ist man nur noch bei sich selbst und bei seiner Not, bei all dem, was da ist. Das ist ja, wie wir genau gehört haben, das ist ja nicht nur eine Einbildung, die ist ja real da. Aber die Gefahr ist, dass man sich damit abschottet. Es ist völlig unklar, wohin das alles führen soll bei Jeremia. Verschiedene Wege wären möglich, wenn man diesen Text, den ich am Anfang gelesen habe, sich vorstellt. Totale Verzweiflung, völlige Depression, Hass, wilde Auflehnung und am Schluss eine Verbitterung. Die Bibel nennt das auch eine Verstockung, dass man im Grunde genommen gar nicht mehr hören kann und nichts mehr an sich ranlässt, weil es hart geworden ist, ringsrum eine Mauer da ist, Verstockung. Aber bei Jeremia ist das anders. Mitten in diesem Bibeltext wendet er sich an Gott mit all seiner Not. Und das geschieht in der Klage. Gott sei's geklagt, so könnte man dieses von Jeremia überschreiben. Gott sei's geklagt. Und das ist zugleich auch eine Aufforderung an uns, eine Ermutigung an uns, ihr Trauernden. So könnten wir sagen, klagt eure Trauer dem Herrn, vor Gott. Ihr Kranken, klagt eure Krankheit dem Herrn. Das ist doch nicht schön, Krankheit ist doch nicht gut, tut uns doch nicht wohl. Aber klagt sie dem Herrn. Ihr Einsamen, klagt eure Einsamkeit dem Gott, der zuhört. Ihr Überlasteten, klagt eure Überlastung dem Herrn. Ihr Enttäuschten, klagt eure Enttäuschung. Und ihr Unverstandenen, klagt euer Unverstandensein dem Herrn. Ihr Verbitterten, klagt eure Bitterkeit dem Herrn. Und ihr Missachteten, klagt eure Missachtung. Alles Dinge, die wir Gott bringen dürfen, klagen dürfen, sagen dürfen, dass wir müssen uns die Welt nicht schönreden, sondern wir dürfen sie vor Gott bringen. Und dann fragt man sich, ja, was macht dann Gott damit, mit so einer Klage? Kann der das überhaupt ertragen, wenn wir alle anfangen, unsere Klagen vor Gott zu bringen? Dann müsste er ja überlastet sein, kann er kaum noch hören, weil wir können es ja auch kaum ertragen, wenn einer ständig nur klagt. Aber bei Gott ist das anders. Er sagt selbst, wie er damit umgehen will. In Jesaja 66, Vers 13 heißt es, ich will euch trösten. Hören wir das? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und jetzt haben wir wahrscheinlich alle so bestimmte Bilder vor Augen. Ich erinnere mich an eine Situation, da war meine kleine Schwester mit dem Fahrrad einen Berg runtergefahren. Es war eine Schotterstraße. Und dann war irgendwie, sie hatte ziemlich viel Geschwindigkeit drauf, und dann war irgendwie ihr der Lenker aus der Hand geschlagen und dann stürzte sie und krachte. Und wir haben das gesehen und sahen, wie diese Kleine dort auf der Erde lag und das Gesicht verschrammt und sie fing an zu schreien und so weiter und so fort. Und was machte sie? Und auch wir, hin zu Mama. Und dann nahm meine Mutter sie auf den Arm und ließ sich alles erzählen, hörte sich alles an, wir haben alle durcheinander geredet und sie sagt, ja, mal ruhig, jetzt erst mal gucken, hat die Kleine auf den Arm genommen, den Kopf an sie gedrückt und was machte sie? Sie ließ dieses Kind einfach sich mal, wir haben immer gesagt, ausheulen. Kennen Sie den Begriff? Ja, schöner Begriff, ne? Lässt man mal ausheulen. Einfach heulen lassen. Und dann gucken und dann gut zureden. Das muss alles erstmal raus. Und dann kann es weitergehen. Da ist noch längst nicht alles gut. Das Gesicht war immer noch genauso verschrammt und die kleinen Steinchen, die waren da noch im Gesicht drin. Meine Mutter hat es dann vorsichtig zu Hause alles sauber gewaschen. Und dann haben wir sie alle so ein bisschen aufgemuntert und irgendwann, dann konnte es weitergehen. Und mit einmal war die Kleine, ja, weil wir sie alle bewundert haben, wie sie damit umging, und mit einmal wurde die wieder richtig groß. Das wissen Sie, das ausheulen lassen, das ist Klage. Dass man das erstmal los wird. So ist Gott. Wie eine Mutter, sagt er, die das Kind auf den Arm nimmt. Was für ein Bild. Und nun sind wir beim Zweiten. Bei dem Zweiten, was wir da, wo wir genau hinhören wollen und hinhören müssen. Den Blick wechseln. Das passiert hier bei Jeremia. Direkt vor unserem Abschnitt kommt es in der Anrede plötzlich zu einem Wechsel. In der Anrede, das steht in unserem Bibeltext gerade nicht drin, aber kurz vorher ist es, da war vorher von, Sie haben es gehört, er ist und er macht und er tut wie ein Löwe, wie ein Bär und so weiter. Und dann mit einem Mal kommt es aus, von dem Er, kommt er hin zu dem Du. Da spricht er vorher von Gott wie von einem Fremden. Er hat, er macht, er tut. Aber auf einmal findet er wieder in das alte Du-Verhältnis hinein. Du wirst ja daran gedenken, sagt Jeremia, denn meine Seele sagt mir's, du wirst gedenken. Da wendet sich der Blick mit einem Mal. Er, der mir Fremde, wird mit einem Mal zu einem Du. Und dann verändert sich das Ganze. Nach diesem Blickwechsel kann er auch ganz anders über Gott reden. Aus der Klage heraus kommt es zu einer neuen Sichtweise auf Gott. Nun ist nicht mehr die Not alles beherrschend, sondern jetzt mit einem Mal tritt neben die Not oder vielleicht sogar vor die Not Gott. Sein Gott, der hilft, der nahe ist, mit dem er so viel Großes schon erlebt hat und dessen Nähe er wieder ganz neu spürt. Was Jeremia jetzt sieht, sind zwei Dinge, die wir noch mal ganz kurz bedenken wollen. Das ist einmal Gottes Güte und das zweite Gottes Treue. Die Güte des Herrn, so heißt es in unserem Bibelabschnitt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Also zunächst mal die Güte. Jeremia schaut auf Gott und erkennt lauter Güte. Ich lebe noch. Es ist mit mir nicht zu Ende. In wie vielen Schwierigkeiten hat der Herr mir aufgeholfen? Ich darf wieder ganz neu anfangen und seine Güte und Barmherzigkeit erkennen und damit rechnen. Und dann sind wir mit einem Mal bei uns selbst. Viele unter uns haben diese Güte Gottes erlebt, haben gesagt, dass ich noch bin. Dass ich leben darf, ist lauter Güte Gottes. An wie vielen Stellen haben wir das tatsächlich so erlebt und erfahren, dass da Gottes Güte da ist? Sind wir bei uns selbst? Wir haben in dieser Woche, jetzt in der letzten Woche, die Freizeit gehabt vor dem ehemaligen Treffen, und das war besonders für ehemalige Patienten, diese Freizeit, die mal in unserer Klinik waren, teilweise schon vor 30 Jahren. Und dann gibt es immer wieder so einen Hinweis darauf, wie das war damals und was sich verändert hat heute und woraus heute mancher leben darf. Und immer wieder haben wir etwas davon gehört, diese Zeit der Abstinenz. Und wer so eine Zeit der Abstinenz erlebt hat und das vorher erlebt hat, der weiß etwas von dieser Güte Gottes. Jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr in Abstinenz ist ein Geschenk. Ist buchstäblich ein Zeichen der Güte Gottes. Wie gut, wenn wir uns daran erinnern. Wie gut, wenn wir uns das gegenseitig sagen. Wenn wir uns da ermuntern. Weil wenn man so alleine ist, dann haben wir ja genau das gleiche Problem, wie Jeremia hat. Dann sehen wir alle Dinge, die uns so beschäftigen, alle Nöte und alles das. Und manches ist ja auch so. Und dann sehen wir das Klagen. Aber wenn wir uns daran erinnern, an die Güte Gottes, die wir erlebt und erfahren haben, dann kommen wir zu einer anderen Sichtweise, zu einem Blickwechsel. Und neben der Güte erkennt Jeremia auch Gottes Treue. Sie erkennt er vor allem an seinem Wort. Du redest noch zu mir. Ich lebe noch und du redest noch zu mir. Obwohl ich voller Klage bin, obwohl ich voller Sorgen bin, obwohl das Leben für mich nicht einfach ist und es immer wieder schwierig ist, aber du redest noch. Was Gott zugesagt hat, das gilt. Und jetzt erinnert sich Jeremia an die Zusagen Gottes. Und so kommt er zu der Erkenntnis, deine Barmherzigkeit, schreibt er, hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Nicht nur damals, nicht nur im Frühjahr, sondern, und deine Treue ist groß. Und diese Treue, die wir da mit einem Mal spüren, von der wir da mit einem Mal hören, gibt uns die Gewissheit und auch den Trost, jetzt nach vorne zu gehen, nach vorne weiterzugehen und dran zu bleiben, weil Gott treu ist. Er steht unabänderlich treu zu seinen Zusagen. Er steht unabänderlich treu zu mir, wenn ich bei ihm bleibe. Was für eine Zusage, was für ein Wort, was wir da immer wieder neu lesen dürfen und auf das wir hören dürfen. Und wenn wir das bedenken, dann gilt auch das Dritte. Dann dürfen wir ganz neu Zuversicht gewinnen. Zuversicht gewinnen auf das Morgen, auf die Zeit, die vor uns liegt. Schließlich kann Jeremia sagen, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Was ist das für eine Zuversicht? Der Herr ist mein Teil, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn harrt. Also der, der mit ihm lebt, der, der auf ihn hofft, der seine Zuversicht auf ihn setzt. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Die Beziehung zu Gott bekommt wieder eine neue Dimension, eine neue Sichtweise, wieder eine feste Grundlage. Jeremia weiß, ich gehöre zum Herrn und der Herr gehört zu mir. Ich habe Anteil an Gott, an seiner Zuwendung und seiner Hilfe und er nimmt Anteil an mir und meinem Leben. Der Start muss sein, dass wir mit ihm anfangen, dass wir uns ihm anvertrauen. Aber dann gilt seine Treue. Und dann dürfen wir Zuversicht gewinnen. Und dann gibt es am Schluss in diesem Zusammenhang noch eine schöne Besonderheit, auf die ich aufmerksam wurde, als ich es im Kommentar gelesen habe und mich darauf vorbereitet habe. Eine ganz schöne Besonderheit, die vielleicht man einfach bedenken kann. Ganz am Anfang des Buches von Jeremia, also des Propheten Jeremia, da erfahren wir, dass der Vater Jeremias Hilkia heißt. Hilkia. Er war Priester und Hilkia bedeutet ganz genau dies. Der Herr ist mein Teil. Oder eigentlich noch besser, der Herr ist mein Anteil. Ich habe Anteil am Herrn. Oder man könnte auch sagen, er ist mein Besitz. Er gehört zu mir, ich gehöre zu ihm. Die Eltern von Jeremia, die dachten dabei sicher an eine Regelung aus dem Anfänge des Volkes Israel oder die Eltern, die Großeltern, als sie dem Hilkia diesen Namen gegeben haben. Da war es so, das Land Israel, so wurde es, und das galt für Israel immer, das Land ist Gottes Land. Das gehört nicht den Menschen, sondern dieses Land gehört Gott. Aber Gott gibt sozusagen jedem Israeliten Anteil an diesem Land. Und dann kriegte man einen Teil dieses Landes, also irgendwo so ein paar Hektar oder irgendwie so, wie das dann aufgeteilt war. Und man besaß dieses. Das war jetzt dieses von Gott anvertraute Anteil an dem Land. Nur die Priester, die bekamen keinen Anteil, sondern die mussten mitversorgt werden von den anderen Leuten im Volk Israel. Ihr Anteil ist der Herr, so wird es ihnen gesagt. Ihr Anteil ist der Herr. Sie haben Gott. Und das ist der größte Reichtum. So wird den Priestern das deutlich gemacht. Und dann werden sie mitversorgt von dem Volk. Und Jeremia stammt aus dieser Priesterfamilie. Und er hat es in dem Namen des Hilkia ständig vor Augen. Du bist mein Anteil. Und das betet Jeremia jetzt. Er benutzt den Namen seines Vaters. Und er denkt dabei an den Namen seines Vaters und an die Zusage Gottes, die er allen Priestern gegeben hat. Eine schöne kleine wenn Jeremia jetzt sagt, der Herr ist mein Teil, mein Anteil, mein Besitz, das, worauf ich meine Zuversicht setze. Und dann sind es nicht meine Fähigkeiten, dann ist es nicht mein Geld, dann ist es nicht meine Gesundheit oder was auch immer, worauf auch immer wir unsere Zuversicht setzen mögen in unserem Leben, sondern der Herr ist es. Jeremia sagt, das andere ist auch alles wichtig, aber das ist der Herr. An Gott Anteil haben, das ist der größte Reichtum. Und den bietet uns Gott an, in Jesus Christus, dass wir Anteil haben dürfen durch Jesus an Gott. Er hat Anteil, gibt Anteil an Gott, am ewigen Leben. Das gilt auch dann, wenn ich wie gefangen bin in mir selbst und im Finstern sitze, wenn ich wie Jeremia, ja, die Not mir groß geworden ist und ich anfange zu klagen, lasst uns nicht vor uns selbst klagen, vor den Menschen klagen, sondern lasst uns unsere Klage vor Gott bringen. Lasst uns den Blick wechseln, weg von der Not hin auf unseren Gott. Und lasst uns dann auch Zuversicht gewinnen für unser Leben, für eine Zukunft, für ein Leben mit ihm. Und dann können wir vielleicht einstimmen in das, was Jeremia sagt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Und dazu wünsche ich uns Kraft, immer wieder diesen Blickwechsel und Gottes Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.